Hallo und ganz herzlich willkommen hier im Podcast. Mein Name ist Uli und ich freue mich, dass du heute hier reinhörst und ich freue mich, dass ich mit dir zusammen der Frage nachgehen kann, was braucht es eigentlich, um zum Pionier der neuen Zeit zu werden? Und dafür habe ich mir auch heute wieder einen spannenden Interviewgast eingeladen, nämlich die Sonja Robinson aus Zürich. Die Sonja ist Führungskräftecoach und mich hat die Frage interessiert, wie gehen eigentlich solche Menschen, die in ziemlich verantwortungsvollen Positionen arbeiten, mit diesen ganzen Veränderungen um, die gerade anstehen? Und wer besser als ein Coach, der mit diesen Menschen arbeitet, kann mir dazu Auskunft geben? Und genau deshalb wollte ich die Sonja hier im Podcast haben. Und ich wurde nicht enttäuscht, es war ein sehr spannendes Gespräch. Ich habe wieder viel gelernt, habe viele spannende Einblicke gekriegt. Und die möchte ich auch jetzt dir zur Verfügung stellen und deshalb lass uns den Ball rüberspielen zur Sonja. Also ein ganz herzliches Willkommen hier im Podcast und ein ganz herzliches Willkommen an die Sonja Robinson aus Zürich. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Guten Morgen, Sonja. Wie geht es dir?
Danke, Uli. Danke für die Einladung. Ich freue mich wirklich, hier zu sein mit dir. Es ist ein guter Start in die Woche. Mir geht's gut. Die Sonne scheint und ich bin gespannt auf unser Gespräch.
Ja, genau. Montagmorgen und wir sprechen über den Pioniergeist der neuen Zeit.
Das genau.
Versprechend. Ich freue mich auch mega drauf und ich wollte dich gerne hier im Podcast mit dabei haben, liebe Sonja, weil du bist ja so eine Art Leadership-Coach und arbeitest mit Führungskräften aus der Wirtschaft. Und da fand ich es ganz spannend, da mal drauf zu blicken, aus deinem Blickwinkel, na, wie sind denn gerade so die Rahmenbedingungen und was brauchen denn diese Menschen in dieser Zeit, um gut durch diese neue Zeit zu kommen und um auch das Neue zu gestalten. Mhm. Und darüber wollte ich mich heute mit dir unterhalten. Mal schauen, wo uns das Gespräch hinführt. Aber vielleicht erst mal so ein bisschen zu dir noch, bevor wir dann in die Materie einsteigen. Wer bist du? Was machst du genau? Wie war so dein Weg? Lass uns doch da mal so ein bisschen hinleuchten. Ich spiele dir einfach mal den Ball rüber und mal gucken, was du so von dir preisgibst.
Super, danke dir. Ich, das ist so eine Coaching-Frage. Wer bist du? ich habe eine 9-jährige Tochter, lebe hier in der Schweiz, war aber sehr lange auch im Ausland tätig. Das ist auch eine Leidenschaft von mir, die verschiedenen Kulturen, Leute, Sprachen. Ich liebe Sprachen, spreche auch einige und war lange in der internationalen Hotellerie tätig, bis ich dann meinen Weg gefunden habe in die Führungsentwicklung. Immer mit Menschen zusammengearbeitet, ist für mich immer noch der Mittelpunkt von meinem Leben und habe das auch zum Mittelpunkt von meinem Beruf gemacht. Deshalb gibt es bei mir eigentlich keine Trennwände. Also Beruf gleich Leben, Leben gleich Beruf. Macht es ja einfach, weil der Mensch ist immer da. Und auch ein bisschen vielleicht, warum bin ich heute hier? Ich hatte immer das Interesse und Neugier für Menschen. Und was in Menschen wirklich abgeht, wahrscheinlich aus meinem Hintergrund, meiner Geschichte aus, war das nicht so der Mittelpunkt. Und ich wollte aber wissen, wie es den Menschen geht und was begeistert die Menschen, was motiviert sie, warum tun sie das, was sie tun, warum tun sie nicht das, was sie tun wollen. Und im 2006 war ich bei der FIFA noch tätig, 7 Jahre, und dann gab es einen Kulturwechsel. Und das hat viele Menschen beschäftigt, weil das ging so von einer jungen, dynamischen Marketing-Dynamik zu einer eher hierarchischen, älteren Garde politischen Kultur. Und es gab einen Clash. Und weil ich da gut vernetzt war, kamen viele Leute auf mich zu und haben mich gefragt, du, wie habe ich da überhaupt noch einen Platz in der Zukunft? Ich mache mir Sorgen. Und diese Gespräche waren so wirklich so der Anfangspunkt von meiner Reise in die Führungsentwicklung und Coaching, weil ich habe diese Gespräche extrem spannend und wertvoll gefunden. Und alles, was ich davor getan habe im Verkauf, weil ich war auch immer im Verkauf tätig, habe gedacht, also echt? Ich finde diese Gespräche viel wichtiger, weil wenn der Mensch nicht mehr motiviert ist an der Arbeit, dann bringt er auch keine Performance mehr und dann gibt es keine Resultate mehr in dem Sinne für die Firma. Und da habe ich gedacht, das ist das, was mich wirklich interessiert. Wie können die Menschen motiviert und engagiert arbeiten und wirklich in der Rolle arbeiten, wo sie aufgehen, also wo sie wirklich ihr Potenzial leben.
Und wenn ich da mal ganz kurz einhaken darf, das ist ein super spannendes Stichwort, ne? So ein Systemwechsel oder auch Kulturwechsel, ja. Und auf einmal ist irgendwie ist es anders. Und das ist sowas, was ich jetzt im Moment auch ganz stark wahrnehme. Erstmal durch die Pandemie getrieben, aber auch insgesamt ist ja im Moment, irgendwie merke ich und merken wir, es verändert sich gerade ganz viel und wir müssen alle uns auf ein neues System einstellen. Mhm. Und deshalb fand ich es auch so spannend, dich hier mit an Bord zu haben, weil du ja genau das, was du gerade beschrieben hast, vielleicht schon das ein oder andere Mal jetzt durchlebt hast in der eigenen Karriere oder auch mit den Kunden, mit denen du arbeitest.
Ja, ja. Du weißt genauso gut wie ich, dass Coaching is about change, also Veränderung im professionellen Sinn jetzt in meinem Kontext. Das heißt aber nicht, dass ich den Menschen natürlich trennen kann. Das heißt, privat und professionelles läuft ineinander rein. Und vielleicht ist einfach seit unserer Pandemie dieser Wunsch oder diese Suche nach, warum bin ich hier, warum tue ich, was ich tue, macht mir das Spaß, was ich tue, hat sich wahrscheinlich verstärkt, weil es einfach sehr viele Unsicherheiten gibt und viele Fragezeichen damit entstehen, Ängste entstehen. Und im Kontext vom Coaching haben diese Ängste und diese Unsicherheit Platz. Und in diesen Gesprächen erlaubt es den Menschen, das zu kommunizieren. Und durch die Kommunikation geht schon einiges weg von diesen Ängsten und Unsicherheiten und Fragestellungen. Und man kann daraus etwas Neues kreieren. Ja, nur schon durch die Kommunikation. Und ich glaube einfach, dass jetzt aktuell, wie du das vorher angesprochen hast, dieses Verlangen hat sich verstärkt durch diese neue, also man nennt es ja the Big Reset. Es ist eine Riesenveränderung da. Ja. Die geht weiter.
Und was du gerade angesprochen hast, ist, glaube ich, ganz wichtig. Also auch Menschen, die in Führungsverantwortung sind und die da auch einiges steuern und bewegen und vielleicht auch ganze Teams leiten und für viel Umsatz zuständig sind und so weiter, auch die haben Ängste und haben Unsicherheiten in dieser Zeit und wissen jetzt auch nicht so selbstverständlich, wie sie damit umgehen. Und die müssen ja dann immer in so Vorreiterrollen sein. Die müssen ja dem Team sagen, wo geht's hin, sind aber selber unsicher. Wie gehst du damit um? Oder begegnet dir das in den Gesprächen? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
Ich habe einige Gespräche mit Führungskräften und die Tatsache, dass sie nicht nahe bei den Menschen sind, also nur virtuell, ist neu. Ja? Also in dem Maße ist neu. Und bis anhin zählten diese Soft Skills nicht so ganz stark. Ja? Also solange die Resultate stimmten, geht alles gut. Ich sehe ja mein Team immer mal wieder. Ich sehe, ob der Uli, ob es ihm gut geht heute, ob er lächelt oder ob er sich zurückzieht, sehe ich ein bisschen. Wenn ich jetzt mein Team vielleicht einmal im Tag, vielleicht einmal in der Woche virtuell so sehe, du kannst jetzt lachen. Ich weiß aber nicht, ob du wirklich gut geschlafen hast. Ich weiß nicht, ob dich deine Kinder bei der Arbeit stören. Ich weiß nicht, ob es Konflikte gibt zu Hause, weil es zu eng ist. Ich weiß nicht, ob es dir gut geht gesundheitlich. Und diese Art, mit Menschen umzugehen, ist für viele Manager neu, weil es wurde nicht gefragt. Ja? Es wurde nicht gefragt in dem Maße, wie Resultate zahlenmäßig gefragt sind. Ja. Und heute ist diese Fähigkeit, mit Menschen zu sprechen und sie zu spüren und herauszuspüren, so wichtig, dass man findet keinen Weg darum herum. Weil wenn ich nicht weiß, wie es meinem Team geht, dann verliere ich meine Team-Members, weil ich nicht weiß, warum sind sie krank, warum bringen sie nicht die Resultate, warum sehe ich sie nicht so oft, warum haben wir nicht, warum bin ich nicht informiert, wenn's Krise gibt. Also das hat einen riesen Einfluss. Und für Manager ist es oftmals, nicht immer, aber oftmals Neuland, weil sie werden ja nur mit den Zahlen gemessen.
Ja klar, und dieses ganze Informelle fällt ja auch irgendwie weg. Also du gehst mal zusammen Kaffee trinken oder Mittagessen und guckst mal, was erzählen denn die Leute und wie sind die gerade so unterwegs. Das stimmt, das hast du nicht mehr. Und ich würde auch sagen, in so einer Stunde Videokonferenz kriege ich vielleicht noch meine Performance auf den Punkt. Und ja, danach aber eben vielleicht nicht mehr, wenn ich dann alleine zu Hause bin und nebendran ist Lärm oder sonst was, weiß ich ja nicht, je nachdem, wie du aufgestellt bist. Also ja, das ist irgendwie tatsächlich Neuland. Wie gehen die Menschen damit um, denen du so begegnest? Also was sind so die größten Sorgen und was kann man auch dagegen tun oder wie kann man gut damit umgehen? Darum geht es ja in diesem Podcast. Was kann ich tun?
Was ich höre, ist die Unsicherheit, wie es den Leuten geht, wie sie mit der zum Teil Isolation umgehen, wie sie umgehen mit dem Bedürfnis, wieder eben im Büro zu sein und die Kollegen zu sehen und sich auszutauschen. Wie können sie das ansprechen und gleichzeitig ihre Leute aber dennoch motivieren? Weil es wird sich nicht von heute auf morgen ändern. Irgendwann wird es einen Ausgleich geben, wahrscheinlich 50-50, vielleicht 60-40, je nach Kultur der Unternehmung. Aber ganz 100% Büro wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Nicht für alle zumindest, weil wir sprechen hier auch von einer Luxusarbeitsklasse. Ich meine, jeder, der in der Produktion ist, der hat keine Wahl. Ja? Der ist am Arbeitsort.
Ja, klar.
Da gibt es diese Möglichkeit gar nicht. Aber wenn wir die Studien sehen von McKinsey und Harvard Business Review, dann reden alle von Hybrid Work. Hybrid Work ist nur für die Blue Collars, ja, also für du und ich. Wir arbeiten eben vorher im Büro mit Menschen, da geht's. Und dort ist halt die Frage vielen Manager, ja, wie wird das in Zukunft aussehen? Ja? Wie kann ich einerseits die Motivation halten? Und dann ist auch noch eine große Kontrollfrage. Also für viele Manager war ja diese Nähe auch eine gewisse Art von Kontrolle. Und jetzt wird ihnen diese Kontrolle entnommen. Und ich glaube, da haben ganz viele, viele Menschen Mühe damit, weil ja auch das System sich am Verändern ist. Also auch die Kultur in den Unternehmen, in den Großunternehmen, diese Kontrolle abgeben und mehr von einem Miteinander und sagen wir mal, einen Coaching-Ansatz zu managen, ist noch nicht, wie soll man sagen, ist noch nicht Mode geworden. Ja? Sie werden jetzt fast dazu gezwungen.
Ja, das sind ja aber riesige Veränderungen. Auf der einen Seite musst du flexibler werden, weil mal bist du zu Hause, mal bist du im Büro, mal bist du sonst wo.
Ja.
Du hast weniger Kontrolle. Ganze Firmenphilosophien ändern sich vielleicht. Wir hatten vorher noch den Punkt, jeder stellt sich auch so ein bisschen mehr die Sinnfrage wie früher. Ne? Also braucht es das überhaupt, was ich hier mache und so. Ne? Also es sind einfach riesige Veränderungen im Feld und wir tun uns ja als Menschen mehr oder weniger schwer mit so Veränderungsprozessen. So, also sind jetzt die Leute, die zu dir kommen, mehr gestresst als vorher? Spürst du so eine Anspannung oder wie ist es?
Jetzt sind wir im 21, ja. Also es hat sich schon so eine Gewohnheit ein bisschen entwickelt mit der Situation. Wir sind nicht im 20, ja. Wir sind ein Jahr später. Das heißt, wie du sagst, der Mensch gewöhnt sich auch an neue Umstände. Es ist jetzt nicht mehr der Schock. Also du kennst vielleicht auch die Veränderungskurve, ja. Da kommt erst mal der Schock und dann kommt so ein bisschen die Annäherung ans Neue. Vielleicht noch eine Resistenz, dann kommt so ein bisschen neue Energie, Excitement und dann geht es rauf, aber unter Umständen geht es dann wieder ganz stark runter, wenn man merkt, was soll denn das alles? Und jetzt kommt schon wieder eine Veränderung, also auch so ein bisschen eine Haltlosigkeit. Ich weiß wirklich nicht, was die Zukunft bringt und Ich spüre jetzt diese Nervosität nicht mehr so wie vor 6 Monaten. Es ist so, jetzt ist es so ein Fakt geworden. Ja? Wir sind da und wir müssen damit umgehen. Und als Manager habe ich eine Verantwortung und jetzt müssen wir vorangehen. Also es ist mehr wieder so diese Unternehmenslust hier. Ich würde sagen, eine vorsichtige Unternehmenslust. Man weiß, es ist vieles noch am Wackeln, muss vieles noch entstehen und sich setzen. Aber gleichzeitig ist man fast gezwungen, jetzt müssen wir vorwärts gehen. Ja? Jetzt können wir nicht mehr überlegen, für was geben wir jetzt unser Geld aus, sondern wir müssen jetzt überlegen, wie gehen wir weiter? Wie soll unsere Zukunft aussehen?
Ja, gutes Stichwort mit der Unternehmenslust, weil genau da wollte ich hinkommen, auch mit dieser Serie. Das ist einer der Gründe, warum ich die gestartet habe, weil ich auch feststelle, weißt du, es hilft uns ja nichts, wenn wir alle in Panik sind und wenn wir alle irgendwie nur das Negative sehen, sondern es geht ja auch darum, das Neue zu gestalten. Also da bin ich mit dem, das ist für mich die Headline mit dem Pioniergeist und okay, vorsichtiger Pioniergeist, vorsichtiger Gestaltungswille, wie gestalten wir jetzt denn das Neue? Was rätst du denn den Leuten, wie man da jetzt dran geht? Weil die Unsicherheit ist ja noch da, der Systemumbruch ist auch da, aber man möchte jetzt wieder so ein bisschen nach vorne kommen, ja. Beziehungsweise man baut vielleicht auch eine neue Vision auf, vielleicht auch eine größere Vision. Was empfiehlst du den Menschen, mit denen du arbeitest?
Du hast ja auch ein bisschen mein Motto gesehen, I aspire to inspire before I expire. Und das ist nach wie vor mein Motto. Ich glaube einfach, dass Menschen das Potenzial haben, sich fortzubewegen und sich anzupassen und das Beste aus den Situationen zu machen. Und wir haben alle unterschiedliche Reserven dazu oder Muskeln, die aufgebaut worden sind. Und jetzt haben wir keine Wahl gehabt. Wir sind alle getestet worden und wir werden weiterhin getestet. Also du hast eine Wahl. Es ist eine Entscheidung. Du kannst entscheiden, ich bleibe in dieser passiven, vielleicht auch etwas kritischen Haltung oder ich werde aktiv und ich mache das Beste daraus. Also eben immer diese Opportunity-Krise, ja, im Chinesischen. Also das ist so eine Yin-Yang-Bewegung. Und ich sage einfach, entscheide dich, ja, für die Bewegung. Entscheide dich für das Kreieren, für das Entstehen und mach was daraus. Und ich versuche, die Menschen dazu zu inspirieren. Ich habe natürlich das Glück, dass ich mit Menschen arbeite, die einige Muskeln aufgebaut haben. Sonst wären sie nicht in der Führungsrolle, wo sie sind. Das heißt auch lange nicht, dass alle das schaffen. Aber es gibt noch eine gewisse Konstellation, bis man schon mal dahin kommt. Ja, da braucht es eine gewisse Resilienz, ein Wille, ein Drive, ein Engagement, eine Motivation, eine Inspiration, eine Vision. Und das heißt, diese Menschen haben schon eine Basis da, die es aufzubauen gibt. Wenn ein Mensch natürlich in der Depression ist oder er ist wie schon ein bisschen, hat sich ausgesondert, dann ist es eine ganz andere Situation. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich sage immer, grab the opportunity und mach was draus. Ja?
Und was mache ich, wenn ich folge dem, ne? Also ich finde es super und versuche es selber die ganze Zeit. Aber dann gibt es ja so Situationen, ne? Du hast jetzt eine Idee, eine Vision, du legst los. Und es funktioniert nicht. Es geht schief. Es läuft nicht so, wie du dir das irgendwie ausgemalt hast. Und gerade in so Veränderungszeiten ist das ja öfters mal der Fall. Also ich merke das auch mit dem einen oder anderen Projekt. Es kommt dann einfach nicht zu dem Ergebnis, wie ich es gern hätte. Und das sind ja schon immer Rückschläge und Frustrationen. Und vielleicht hängt da mein Job dran, ob es klappt oder nicht. Was mache ich denn, wenn es nicht läuft? Wie komme ich da wieder raus?
Das ist wie beim Fahrrad oder beim Schwimmen. Wenn du aufhörst zu fahren oder zu schwimmen, dann entweder du fällst um oder du ertrinkst. Ja? Und auch das ist ein Entscheid. Ich gebe auf oder ich mache weiter. Und in meinem Leben hat mir die Disziplin geholfen. Es kann auch hindern. In meinem Leben hat es mir geholfen, weil ich habe viele Rückschläge und werde auch noch weitere kriegen. Aber mit jedem Rückschlag wird das Weitermachen einfacher. Weil du einfach weißt, es gibt immer wieder einen Weg. Und es gibt ja auch viel Unterstützung für Menschen, die in diesem Moment vielleicht nicht mehr weiter mögen. Und ich war auch an diesen Orten. Und das ist eine Krise und das dauert länger oder kürzer. Und am Schluss hängt das jedoch alleine von dir ab. Du hast vielleicht eine Umgebung, die dich unterstützt. Vielleicht hast du auch Therapie, vielleicht hast du Medikamente, vielleicht hast du eine neue Aktivität gefunden. Du wirst plötzlich viel spiritueller. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, das zu unterstützen. Aber am Ende ist die Entscheidung bei dir selber. Also es ist immer wieder, landet die Entscheidung bei dir zu sagen, ich stehe wieder auf, ich stehe wieder auf, ich stehe wieder auf.
Ja, nee, das glaube ich auch. Und das, wie du sagst, das braucht ja manchmal auch ein bisschen Zeit. Oder dann hast du wirklich Momente, wo du denkst, so, jetzt will ich nicht mehr, jetzt ist mir echt zu doof. Aber irgendwann kommt ja dieser Spirit zurück und dann kannst du wieder einen Schritt machen. Und wahrscheinlich ist es auch so, ich meine, du machst ja die Dinge, die du heute beruflich machst, nicht umsonst, sondern es wird ja irgendwie auch in deiner Geschichte begründet sein, ne? wo du Erfahrungen gesammelt hast, die du dann wieder weitergeben kannst.
Ja.
Es ist ja nicht immer so gang und gäbe, dass man mit einem Coach arbeitet, aber du bist ja jetzt jemand, den man zu Rate ziehen kann in so einer Situation. Was würdest du denn sagen, ne? Warum macht es Sinn oder wann macht es Sinn, dass ich sage, so jetzt ganz, ganz auch proaktiv, jetzt hole ich mir da jemanden dazu, damit ich vielleicht wieder klar sehe oder damit ich wieder den nächsten Schritt gehen kann?
Ja, es ist eine gute Frage, weil Coaching ist ja in dem Sinne keine Therapie, sondern es ist wirklich ein Entwicklungstool, um das Potenzial zu steigern. Und man spricht dann auch vom bestehenden Potenzial. Also die Menschen sind schon in ihrer Stärke. Wenn der Mensch nicht in seiner Stärke ist, ist es sehr schwierig, jemanden dabei zu unterstützen. Das heißt, es braucht vielleicht andere Maßnahmen. Wie gesagt, ist es Therapie, ist es eine Timeout, ist es ein Retreat. Ich sage, die Leute, die vom Coaching am meisten profitieren, sind Menschen, die in ihrer Stärke stehen. Und dann ist Coaching ein Katalysator. Also ich nenne das immer so, heute gibt es das nicht mehr, aber früher beim Auto gab es doch diesen Joker, wenn der Motor nicht mehr lief. Mhm. Ja? Also da ein bisschen rumgemacht und dann ging es wieder. Und ja. ich sehe das Coaching ein bisschen als dieser Joker, weil ich gebe wie Impulse, oder es entstehen Impulse in diesen Gesprächen, die den Mensch wieder weiterbringt. Und das ist auch für mich gelten. Also ich arbeite auch mit Kollegen, die mich coachen, weil ich merke einfach, ich habe meine Grenzen, mich selber zu inspirieren, zu hinterfragen, obwohl ich das immer tue. Aber es braucht einfach ein Spiegelbild, ein Gegenüber, das uns das spiegeln kann, das uns herausfordern kann und das auf die Themen eingehen kann. Und ganz, ganz alleine das zu tun, ist einfach nicht ganz so erfolgreich, wie wenn man das mit einem Gegenüber tut, der auch darauf natürlich ausgebildet ist und eine Expertise hat in diesem Bereich.
Ja, genau. Du stellst dann eben vielleicht genau die Frage, die mich dann wieder weiterbringt in dem Kontext, in dem ich gerade stecke. Und du hast da ja auch ganz verschiedene Formate dazu, wenn ich das richtig überblicke, weil, also ich habe zum Beispiel auch eine Erfahrung gemacht mit dir, wo du so ein Online-Format anbietest im LinkedIn, wo einfach eigentlich jeder sich draufschalten kann, mal für eine Stunde und sich Inspiration abholt. Das ist zum Beispiel ein Format, was du hast, aber du hast ja dann eben auch noch andere, wo du im 1:1 mit den Menschen arbeitest, richtig?
Einerseits, also das ist natürlich das einfach, die Leadership Inspirational Lunch Hub ist für mich einfach eine Plattform, wo wir Best Practice austauschen, wo wir uns gegenseitig inspirieren können. Und ich finde, das ist auch etwas, was nichts kosten soll. Ja? Ich muss aber meine Rechnungen auch bezahlen. Das heißt, meine bezahlenden Plattformen sind wirklich das 1:1 Coaching, aber auch die Teamentwicklung. Und da unterstütze ich eigentlich die Teams in einer, ich nenne das Learning Journey, das heißt, das besteht aus E-Learning, also kurze Module im Leadership-Bereich, im Verkaufsbereich, im Projektmanagement, je nachdem, was ansteht. Und dann gibt es aber auch die Gruppen, arbeiten zusammen, damit wir voneinander lernen. Es gibt das 1:1 und ich eben, darum nenne ich es eine Lernreise, wenn du das so nimmst. Das sind eigentlich die drei Bereiche, wo ich meine Zeit investiere.
Da findet bestimmt jeder was, der das jetzt hört und das Gefühl hat, oh, das könnte ich auch mal ausprobieren. Also ich verlinke das natürlich alles hier im Podcast. Und ja, ich kann es aus der eigenen Erfahrung eben auch sagen, manchmal bist du an so Stellen, wo du nicht unbedingt alleine genau weißt, wie du weiterkommst. Mhm. Und dann macht es ja durchaus auch mal Sinn, sich da jemand Kompetentes zur Seite zu holen, weil du eben Dinge fragen kannst, die ein anderer vielleicht nicht fragen kann. Wenn du in der Lage bist, auf diesen Menschen einzugehen, ich habe das Gefühl, du kannst es sehr gut. Lass uns doch vielleicht mal noch so zum Ende hin so ein bisschen hinleuchten, wo du denkst, dass sich die Dinge so hinentwickeln. So, also wenn wir jetzt mal, wir sind im 21, was kommt denn auf uns zu im restlichen 21, 22, 23? So, worauf müssen wir uns einstellen? Was ist denn die neue Zeit, die wir da gestalten?
Wenn ich hell sehen könnte.
Ja, genau, Glasbügel.
Da würde ich es tun. Ohne hell sehen höre ich, ich informiere mich. Es gibt ganz viel Information natürlich im Internet, im Web, an Konferenzen, mehr als je. Und ich finde es fantastisch. Was von diesen Predictions Wahrheit wird, werden wir sehen. Ich bin überzeugt, dass die Arbeitswelt kollaborativer wird. Also, dass es auch diese Hierarchien in den Unternehmen werden durchbrochen. Nicht überall und es wird nicht von heute auf morgen gehen. Ich glaube jedoch, mit der Erfahrung, die wir jetzt haben, werden auch die Unternehmen sehen, es geht nur mit Menschen. Es geht nur mit Menschen, die motiviert sind und braucht es diese Hierarchien wirklich noch? Für was? Also das ist auch meine Frage, wie lange wird es noch so existieren oder wird es koexistieren mit den wirklich viel kollaborativen Unternehmen? Und was ich auch gehört habe an der Konferenz, ist diese Art von Marketplace. Marketplace, das heißt, die Unternehmen ziehen sich externe Leute rein, die Experten sind im gewissen Bereich, stellen sie für eine gewisse Zeit an oder einfach als Consultant, als Projektleiter. Und dann, wenn dieses Projekt abgeschlossen ist, dann gehen diese Menschen wieder oder sie arbeiten gleichzeitig an einem anderen Projekt. Ja? Also dieser Marketplace-System, glaube ich, wird sich erweitern. Und die Kernfunktionen werden beibehalten, jedoch nicht mehr in dem Maße, wie es jetzt ist, weil durch das ganze Virtuelle, was wir jetzt sehen, kann ich natürlich als Unternehmen mehr sagen, ja, mein Talent muss nicht in Zürich sein, das kann ich in Kuala Lumpur holen, wenn dort das Profil besteht, wenn dort die Fähigkeiten sind. Spielt es keine Rolle, dass dieser Mensch nicht hier ist, weil wir gehen jetzt damit um, die Leute nicht mehr ständig zu sehen, zu spüren, im physischen Raum. Das heißt, der Markt wird global, noch globaler, als es je war. Und ich finde, es gibt auch ein extremes Reichtum an Kulturen und Sprachen und wie wir miteinander arbeiten werden. Das gibt auch eine Komplexität natürlich. Und das, glaube ich, ist einer der riesen Vorteile für Unternehmen. Sie können ihre Talente überall holen. Für mich gibt es auch die Möglichkeit, dass ich in Südamerika arbeite, dass ich in Asien arbeite, weil dort wird mein Profil gesucht. Ja?
Also es sind ja auf der einen Seite riesige Möglichkeiten und auf der anderen Seite hat es aber auch was Beängstigendes, denke ich mal, für viele, weil, oh je, auf einmal bin ich nicht mehr nur mit den Menschen in Zürich im Wettbewerb, sondern auf einmal ist es global. Und im Prinzip kann der irgendwo sitzen, der den gleichen Input oder besseren Input hat als ich auf irgendeinem Thema. Also Chance und Risiko. Wie gehe ich als Individuum gut mit sowas um? Oder was braucht es, damit ich gut durch so eine Zeit navigieren kann? Und möglichst langfristig, ne? Also nicht nur heute, sondern eben auch noch morgen und übermorgen.
Also ich habe so eine, mein zweites Motto ist Care, Dare und Share. Das heißt, den Mut haben, offen zu sein, sich getrauen und teilen. Und so simpel. In Theorie. So simpel in Theorie. In der Realität eben braucht es dann hier und da Unterstützung, Es braucht Resilienz, es braucht einen Willen, es braucht eine Disziplin, es braucht eine Fehlerkultur. Ich mache was, ich probiere was aus, funktioniert nicht, ich versuche es wieder. Mhm. Also es ist immer, es geht nicht ohne meinen eigenen Willen und meine eigenen Kräfte. Aber das heißt nicht, dass ich alleine dastehe.
Mhm. Und da hätte ich jetzt noch so zum Abschluss eine Frage. Das ist ein ganz spannendes Thema jetzt zum Schluss. So, es geht um die eigenen Kräfte. Das heißt ja auch, ich kann mir zwar im Außen Strukturen schaffen, und die braucht es auch, aber letztendlich muss ich ja auch mal nach innen schauen, bei mir, was ist da los? Wie fühlt es sich an? Wovor habe ich vielleicht Angst? Worauf freue ich mich auch? Also was passiert in mir und wie bleibe ich in mir, in meiner Kraft, um diese Veränderung zu gestalten? Mhm. Wie baust du das Thema in dein Coaching ein und was machst du damit für Erfahrungen?
Also für mich war die Disziplin, wie gesagt, immer mein Anker. Und die Disziplin hat mich auch zum Sport geführt und der Sport gibt mir ein gutes Gefühl. Es gibt mir Zeit mit mir selber. Es stärkt mich als Mensch, sowohl mental als auch körperlich. Im Spirituellen, also ich praktiziere Buddhismus und das gibt mir die Überzeugung, dass ich das Potenzial habe, alles zu erreichen, was ich will. Und wir sehen das immer wieder mit ganz extremen Fällen, ob jemand geboren ist ohne Hände und Füße und er wird Olympiasieger, ob es ist, dass ein 90-Jähriger noch auf Mount Everest ist. Am Schluss ist es das Mindset und die physische Kraft. Ja? Und im Coaching, ich bringe Hardware und Software zusammen. Durch meine Geschichte kann ich nicht einfach nur mit Hardware umgehen, weil ich weiß, dass ohne Software geht die Hardware auch nicht. Und umgekehrt. Also es bleibt beides. Wir sind wieder beim Yin und Yang. Ja? Soft and hard, light and dark. Also immer wieder bei diesem Spiel. Und die Leute oder meine Kunden sagen, ja, du inspirierst, aber du bist auch hartnäckig. Und hartnäckig, weil ich auf den Grund gehen will. Ja? Also, wenn du mir erzählst, mir geht's gut und alles ist toll, dann werde ich nicht dort aufhören. Das heißt, ja, eine Hartnäckigkeit, eine Neugier, ein Wunsch mehr zu erfahren, weil ich ja auch immer lerne durch die Kunden. Also ich lerne genauso viel wie vielleicht der Kunde. Und ich habe einfach diese Neugier und ich gehe halt weiter und weiter und weiter und manchmal auch zu weit. Aber dann weiß ich, der Kunde sagt mir, stopp, hier ist gut. Ja?
Also
ja.
Aber ganz spannender Punkt, weil ich glaube, da sprichst du was super Wichtiges an. Es mag an der Oberfläche ganz gut aussehen, aber häufig musst du dann nochmal ein, zwei Schichten tiefer graben, um rauszufinden, was ist wirklich. Und dann kannst du das wirkliche Potenzial freisetzen und dann verändert sich auch wirklich was. Und ich glaube, das ist super wertvoll. Also ich bin mal gespannt auf diese Hartnäckigkeit, die da kann ich nur dazu raten. Liebe Sonja, ganz, ganz herzlichen Dank für diese spannenden Inputs. Ich könnte mit dir wahrscheinlich noch Stunden sprechen, aber ich denke mal, für heute haben wir eine ganz gute Runde gemacht und ja, Schlusswort soll dir gehören und ich sage schon mal vielen Dank.
Vielen Dank, Uli, dass du mich eingeladen hast auf diese Plattform. Und ja, wir könnten weiterreden. Das werden wir wahrscheinlich auch. Für heute einfach herzlichen Dank und keep moving forward. Das wäre mein Schlusswort.
Ja, genau. Als Pioniere der neuen Zeit ist es ja eine Grundvoraussetzung. Also,
mach's gut, liebe Vielen Dank, Uli. Ja. Alles Gute. Tschüss. Danke dir.
So, jetzt hoffe ich, dass das Interview auch für dich spannend war, dass du viel Spaß damit hattest und dass du wieder den ein oder anderen Einblick gekriegt hast, was es braucht, um gut durch diese anspruchsvolle Zeit zu kommen. Und wenn du noch mehr Hinweise bekommen willst, dann nur noch mal als Hinweis, es gibt zwischenzeitlich auch einen regelmäßigen Newsletter rund um das Thema Pionier der neuen Zeit. Den kannst du hier unter dem Podcast abonnieren. Ich würde mich freuen, wenn ich dich auch dort begrüßen kann, weil dann kann ich dir noch viel mehr Impulse mitgeben. und dir regelmäßig wieder eine neue Idee rund um dieses Thema zukommen lassen. Dafür bedanke ich mich und ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, ich kann dich bald wieder hier auf diesem Kanal empfangen und willkommen heißen und ich wünsche dir eine ganz gute Zeit und natürlich viel Erfolg.